Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Talk About Interview. Heute wieder mit einem spannenden Gast, der von einer etwas anderen Veränderung in der Lebensmitte erzählt, als wir das normalerweise hier hören, aber nicht weniger spannend ist, vor allem auch, da er selbst noch einen psychologischen Hintergrund hat. Also, sei gespannt auf meinen Gast. Wenn du uns nicht nur hören, sondern auch sehen willst, dann wie immer gerne auf meinem Videokanal auf YouTube. Und ansonsten bleib jetzt dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votteler und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About. Ein Interview mit einem ganz, ganz spannenden Gast, den ich heute hier bei mir habe. Und zwar geht es darum, dass er über seine Veränderungen im Lauf seiner Karriere, im Lauf seines Lebens spricht. Und in diesem Fall heute habe ich sogar jemanden hier, der von Berufswegen auch mit dem Thema Veränderungen zu tun hat und uns da noch eine ganze Menge Einblicke liefern kann, glaube ich. Es war schon sehr spannend im Vorgespräch. Ich musste da schon abbrechen, damit ich mich nicht vergaloppiere, weil es so viel Spannendes zu fragen gab. Und das werde ich jetzt natürlich auf dieses Interview hier verschieben. Und ich begrüße deshalb ganz herzlich den lieben Hans-Georg Willmann. Ich freue mich total, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dich jetzt hier aus Australien zugeschaltet hast. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Hans-Georg.
Vielen Dank, Sabine. Ich bin gerne mit dabei. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, super. Wir fangen direkt an, stürzen uns direkt ins Thema, nämlich in dich. Du bist das Thema und deshalb will ich auch gar nicht so viel erzählen und dir direkt das Wort erteilen. Erzähl doch bitte mal kurz, sodass wir einen groben Kontext haben, wer du bist und was du machst.
Gerne. Also, ich bin Hans-Georg Willmann, von Hause aus Arbeitspsychologe und Coach und ich schreibe Bücher, also auch Autor. Und wenn ich in wenigen Worten zusammenfassen sollte, was ich mache, ich unterstütze Menschen dabei, dass sie ihre Ziele finden und erreichen. Und das hat viel damit zu tun, dass ich Menschen coache in beruflichen Veränderungssituationen und auch bei Herausforderungen und Krisen am Arbeitsplatz.
Also genau unser Thema hier. Auf den Punkt. Ja, dann erzähl doch mal, wie du zu diesem Thema kamst. Also ich nehme an, du hast mal irgendwas studiert und wie dann bei dir so ja die Entwicklung deines beruflichen Lebens ihren Lauf genommen hat.
Also um eine lange Geschichte kurz zu machen oder mittelkurz zu machen. Ich hatte mittlere Reife gemacht und danach eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem Global Player, damals Pharmazie, heute immer noch, aber in Händen von Pfizer. Und letztendlich schon während der Schulzeit, da muss ich einsteigen, habe ich gemerkt, dass ich ganz, ganz gerne Menschen, also damals eben Mitschüler, Nachhilfe gebe, helfe, dass die Noten bekommen. Und jetzt ist Coaching natürlich keine Nachhilfe, aber eben das ist, wenn ich so zurückblicke, die Wurzel dessen, was ich mit Kontinuität seit meinem Studium, das ich angeschlossen hatte, meinem Studium mache. Ich unterstütze, ich coache Menschen dabei, das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Und nach der Ausbildung hatte ich ziemlich klar für mich entschieden, ich muss Abi machen und ganz neue Welt für einen Realschüler und einen Industriekaufmann, muss Abi machen und dann eben auch studieren. Und ich wollte immer Lehramt studieren, habe mich dann aber eben damals in Australien, ich bin ein halbes Jahr da durch Australien gereist, in Australien entschieden, Psychologie zu studieren, hatte Psychologie studiert, Schwerpunkt Arbeitsorganisationspsychologie an der Universität Freiburg, da bin ich auch geboren. Und im Studium auch gleich den Faible, den Fokus bekommen, dass ich in die Personalarbeit gehe. Und das habe ich letztendlich gemacht, nach dem Diplom 6 Jahre lang in der Anstellung gearbeitet, als Personalreferent, Personalauswahlreferent und mich dann mit 35 selbstständig gemacht, was ein Sprung war.
Ha.
Damals noch relativ jung, relativ.
Ja.
Ha?
Ja. Ha, deshalb, weil viele von meinen Leuten, sag ich mal, auch mit dem Gedanken spielen, naja, vielleicht wäre es auch eine Selbstständigkeit, die jetzt sozusagen, die ich in der zweiten Karriere oder als zweite Karriere in Angriff nehmen könnte. Allerdings natürlich zu einem anderen Zeitpunkt, in der Regel später im Leben. Trotzdem die Frage, auch wenn du da erst 35 warst, was hat dich denn dazu bewogen, dich selbstständig zu machen damals?
Also das klare Gefühl, diese klare Überzeugung, dass ich, und jetzt wird es psychologisch, meine Grundwerte leben möchte. Und einer meiner Grundwerte ist Unabhängigkeit, Autonomie, Selbstentscheidungen treffen, ohne als Führungskraft, ich war auch Teamlead in der Anstellung, ohne im Sandwich zu sein. Ich meine, Führungskraft ist eine tolle Position in einem Unternehmen, wenn das Unternehmen passt, ist auch ganz toll, kann ganz toll sein, aber eben ich wollte mein eigenes machen. Und da letztendlich die optimale Freiheit für mich haben. Und die Freiheit kam und kommt natürlich immer mit der Verantwortung. Deshalb sagte ich Sprung, weil einfach war es nicht. Einfach war es nicht aus dem Stand quasi zu sagen, so, jetzt mache ich mich selbstständig.
Und was hast du denn dann deiner Selbstständigkeit gemacht, Hans-Georg? Als
Ich habe
was?
ein Büro gegründet. Ja, genau, das wäre ja auch noch wichtig. Habe ein Büro gegründet für Personalberatung und Coaching. Und habe zum einen Unternehmen beraten in allen Fragen der Personalauswahl, Entwicklung und Freisetzung. Bin also Spezialist für Outplacement. Habe sehr viele ganz große Projekte für die großen Siemens und Debitel und wie sie alle heißen, durchgeführt. Hunderte von Mitarbeitern um die Lebensmitte im Outplacement. Coaching, Beratung gehabt, habe Personalauswahl gemacht, sehr, sehr viele Assessment Center durchgeführt, Interviews geführt, mache das heute immer noch, aber eben über online und in einem kleineren Maßstab und gleichermaßen Karriereberatung angeboten für Menschen, Privatzahler, die zu mir ins Büro kamen und sich coachen lassen wollten, eben bei dem Übergang von A nach B.
Okay. Von welchem Jahr sprechen wir da? Wann war das, als du dich gestartet hast?
2003 war
Okay.
das.
Das ist schon.
2003, also seit 22 Jahren
Ja. Okay.
erfolgreich selbstständig.
Eben, weil du bist es ja immer noch. Nur irgendwann hat sich dann ja noch mal was Wesentliches geändert und wir sprechen ja hier über Veränderungen, nicht nur beruflicher Natur, sondern ganz generell und auch in der Lebensmitte. Okay, 35 ist jetzt nicht die Lebensmitte, hoffentlich. Das heißt, wir gehen mal weiter in deinem Leben. Hat sich das entwickelt?
Ja, genau. Also mit 35 letztendlich das Büro für Personalauswahl Coaching gegründet, Personalberatung Coaching gegründet. Dann kam ein zweiter großer Veränderungsschritt, der noch nicht der letzte war. Leben ist Veränderung. Und zwar hatte ich dann relativ bald nach der Gründung vollkommen crazy. macht ja kein Mensch, habe ich entschieden, ich muss Bücher schreiben. Und habe dann parallel zur Firmenkonsolidierung, weil ich meine, jeder, der sich selbstständig macht, weiß, dass die ersten Jahre jetzt, je nachdem, womit man sich selbstständig macht, Arbeit bedeuten, viel Arbeit, habe ich
Unbedingt.
parallel mein erstes Buch geschrieben. Und das heißt, da natürlich auch bin ich ein Risiko eingegangen, weil ich hatte natürlich nicht so viel Zeit für beides, wie eigentlich notwendig war. Ich habe wenig geschlafen. Also Bücher geschrieben. Das war nächster Veränderungsschritt. Und ich schreibe heute noch Bücher. Habe gerade mein 33. zu Ende geschrieben.
33 Bücher, Wahnsinn. Wow, Respekt, Respekt. Und alles ohne KI, ha?
Ohne KI, mit großer Leidenschaft und kurz die Quelle dafür. Nachhilfe war es fürs Coaching und die Quelle dafür ist es tatsächlich, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe und von allen Deutschlehrern gehört habe, oh, du wirst schwer haben im Leben. Du wirst schwer haben. Mein Vorteil war, ich bin super in Mathe, Physik, Naturwissenschaften, Sport, allem außer Deutsch. Ach, und Englisch kommt gleich auch noch dazu. Sprache ist nicht meine Domain. Also rein, habe Bücher geschrieben. Dann eben mit fast 50 kam die Entscheidung zur dritten richtig großen Veränderung. Und das war Auswanderung nach Australien, wo ich jetzt heute stehe, seit über 6 Jahren.
Wow, Auswanderung nach
Und
Australien. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine gute
Wieso?
Frage. Ich liebe Australien. Meine
Okay.
Frau und ich, wir lieben Australien. Und ich bin ja früher schon gereist, gleich nach dem Zivildienst und nach dem Abi, halbes Jahr in Australien, bevor ich Psychologie studiert hatte. Und bin doch viele, viele, viele Länder gereist insgesamt. Und hatte schon immer diese Liebe für Australien. Dann mit meiner Frau, die ich in Deutschland kennengelernt hatte, sind wir gemeinsam mal hierher für 3 Monate Auszeit. Und sie liebt Australien auch. Also haben wir entschieden, jetzt lass uns doch mal für eine Permanent Residency, also eine Aufenthaltsarbeitsgenehmigung, bewerben. Was ein Ding war, also macht man auch nicht aus dem Handgelenk. 2 Jahre hat es gedauert,
2 Jahre.
mit viel Bürokratie, viel Bürokratie und dann letztendlich, als wir es bekommen haben, das ist nur für eine gewisse Zeit gültig. Dann muss man einreisen, muss es gültig machen und muss auch da bleiben oder es verfällt. Und sowas kriegst du einmal im Leben. Und dann haben wir tatsächlich auf den letzten Spitz auf Knopf, ich glaube, es war ein Monat bevor, nein, es war eine Woche. Wir sind eingereist eine Woche bevor es verfallen wäre. Und haben ganz klar gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir gehen nach Australien, wir probieren es aus und wenn alles nicht klappt, dann gehen wir zurück nach Deutschland. Wir sind ja keine Flüchtlinge in dem Sinne, sondern wir wählen das sehr bewusst und wir wissen, worauf wir uns einlassen. Und Grundlage war die Liebe zu Australien, die Menschen, die Kultur, der Mindset in Australien und die abartige Natur, die großartige Natur.
Okay, also Hans-Georg, ich glaube, es gibt ziemlich viele Menschen, die sich in ein Land verlieben. Und die sagen, oh, da mal wohnen oder zumindest teilweise wohnen. Und die vielleicht auch ihr Leben lang davon träumen, aber dies nie tun. Dies einfach nie tun. Es bleibt immer im Kopf, es bleibt immer ein Traum. Und man weiß dann auch natürlich nie, wie es wirklich gewesen wäre, weil das weiß man im Vorhinein auch nicht. Und auch bei euch hat es ja dann doch quasi bis zur letzten Minute fast gedauert, bis ihr es dann tatsächlich gemacht habt. Was war die Herausforderung? Was war das? Was waren die Zweifel? Was waren dann doch noch die Hindernisse?
Da gibt es einige zu nennen, die Herausforderung, die Zweifel, die Ängste, die Unsicherheiten, die da waren, waren zum einen, ja, wie wird das? Wie kann ich mein Business, das ich ja seinerzeit, also vor Auswanderung dann, jetzt muss ich gerade rechnen, 14 Jahre früher gegründet hatte, wie kann ich das Business transformieren, transferieren, in der Transition mitnehmen oder neu aufbauen, habe ich die Energie dazu. Ich bin 50. Man ist ja kein Alter, aber ich meine, heute bin ich 57, ich werde 57 dieses Jahr. Aber das war so ein Punkt mit dem Business. Zweiter Punkt war, wie werden wir uns integrieren? Wir kannten bereits vom Reisen ein oder zwei Leute, aber wir haben jetzt keine Base also gehabt in Australien und mussten tatsächlich von Scratch anfangen, uns alles aufzubauen. Meine Frau ist Psychotherapeutin, die musste hier noch mal ein komplettes Jahr eine Transition durchmachen an der Universität mit dem psychologischen Examen, um die Approbation in Deutschland, in Australien anerkennen zu lassen. Und diese Anstrengung, diesen Effort muss man natürlich bereit sein zu machen. Nochmal ein Jahr die Schulbank drücken, wenn man schon 5 Jahre als approbierte psychologische Psychotherapeutin in Deutschland eigentlich eine sichere Bank hat und alles gut läuft. Oder 14 Jahre lang ein eigenes Büro für Personalberatung und Coaching. Also da auf jeden Fall. Oh, wir lassen das alles los und haben überhaupt nichts in der Hand.
Richtig. Das ist ja so ein
Erstmal.
ganz wichtiger Punkt, ne, bei so einer echten Veränderung, so einer echten Transition. Ja, du lässt da hinten los und da vorne ist noch nichts, wo du dich dran festhalten kannst. Es ist alles noch ungewiss. Aber jetzt nochmal, du hast jetzt gesagt, genau, es ging darum, wie werden wir das meistern und was ist das für ein Aufwand und so weiter. Es gab doch bestimmt auch Gründe, die euch zögern haben lassen, die in dem lagen, was ihr habt, außer dem Job. Also, ich meine, weil du lässt ja auch einiges zurück.
Auf jeden Fall. Und das sind die ganzen sozialen Verbindungen. Ich
Ja.
meine, Australien ist jetzt ja durchaus weit weg, weit weg. Man fliegt nicht einfach mal rüber. Und das hat uns einfach auch so lange zögern lassen, weil ganz klar, meine Mutter, mein Vater war schon gestorben, meine Mutter war sehr alt und auch jetzt Gesundheitszustand nicht mehr so gut. Sodass das auf jeden Fall eine starke Überlegung war und viele Gespräche bedurfte. Unsere Freunde, unsere Geschwister, die Kinder unserer Geschwister, all das lässt man los auf eine Art. Ich meine, man geht weg, man verlässt die ja nicht, man ist ja noch irgendwo da auf der Welt, aber man geht halt nicht mal eben um die Ecke und auf einen Kaffee oder einen Wein, sondern man zoomt oder man telefoniert. Also soziale Verbindungen, dann natürlich auch das gesamte System, das wir in Deutschland kennen. Also von Bürokratie, wie sagt man da, also Tax, Steuersystem, Businesswelt, all das, was ja in anderen Kulturen ganz anders ist, was ja vergleichbar ist mit Anstellung auf Selbstständigkeit. Weil in der Anstellung kümmert man sich um viel, aber nicht unbedingt in der Rolle des Angestellten um die Dinge, um die man sich kümmert, wenn man selbstständig ist. Da kommt eine andere Kultur in der Selbstständigkeit, ein anderes System, das man erst kennenlernen muss. Also letztendlich auf allen Bereichen, Gesundheitssystem, Steuersystem, Genehmigungssysteme, fängt schon an beim Führerschein etc. Und dann die Gepflogenheiten in der neuen Kultur, die ja auch ganz anders sind als in Deutschland, gerade im Business. Im Privaten ist das immer schön, wenn man dann feststellt, wow, ihr macht das so, das ist ja ganz cool. Mensch, erzähl mal und so weiter. Im Business kann man da schon an die Wand laufen,
Ja,
wenn man mit so
absolut.
einem deutschen Mindset da in eine australische Businesskultur kommt.
Jetzt seid ihr ja beide, kann man sagen, vom Fach, also Psychologie, Psychotherapie und so weiter. Trotzdem möchte ich da noch mal ein Thema ansprechen. Du sagtest, deine Mutter war schon sehr alt und auch nicht mehr ganz gesund. Und das war schon auch unter anderem auch ein Punkt der Bindung quasi an Deutschland. Und viele Leute, die sich jetzt auch nur beruflich verändern wollen, ja, also nur gar nicht mal jetzt über einen großen Teich springen und tausende von Kilometern weit weggehen wollen, haben ja schon dann auch oft so ein schlechtes Gewissen anderen Menschen gegenüber. Ne? Das kann ich doch nicht machen und ich habe doch Verantwortung und ich kann das denen nicht antun und was werden die sagen und so weiter. Und ich stelle mir vor, jetzt gerade für mich, ich habe nämlich auch da auch einen Punkt. Also ich will jetzt nicht nach Australien auswandern, aber ich lebe auch im Ausland und immerhin sind es auch etliche 100 Kilometer und ich habe auch eine alte Mutter, die ist zwar zum Glück toi 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 nicht mehr besonders fit, aber zumindest gesund. Aber jetzt da zu sagen, ich gehe jetzt praktisch außer Reichweite, obwohl die eben auch noch, ich habe auch noch eine Schwester, wie du auch Geschwister hast, ich glaube, ich hätte ein unsagbar schlechtes Gewissen. Wie kann man denn mit sowas umgehen? Oder wie bist du oder wie seid ihr damit umgegangen?
Also um es auf die Zeitschiene zu bekommen, die das erste Jahr, das wir in Australien verbracht haben, war 2016 auf 17. Also das heißt, bereits vor 9 Jahren im April sind wir für ein Jahr nach Australien. Dann wurde meine Mutter, und da wären wir wahrscheinlichst geblieben, weil da lief ja alles gut. Aber dann wurde meine Mutter krank und dann haben wir entschieden, wir gehen zurück. Und habe meine Mutter begleitet entsprechend, oder wir haben sie begleitet. Und dann sind wir im Oktober 18 quasi im zweiten Sprung ausgewandert und seither nicht mehr zurückgekommen.
Verstehe.
Und wenn so etwas ist, das muss tatsächlich jeder mit sich selbst ausmachen, wo er da sein will und wie er da agieren möchte. Wenn es jetzt, na, das ist schwierig zu sagen, weniger dramatisch. Ich meine, wenn man soziale Verpflichtungsgefühle hat, aber letztendlich, ja, weißt du, es war ja auch nicht ganz einfach, nicht Neffen, Schwester, Bruder, alle die loszulassen. Und da kam schon auch mal der ein oder andere Blick, ja Mensch, und du machst es, ja, du traust dich ja was, ja lass uns nur alleine. So Blick, ne? Oder vielleicht auch noch die Wahrnehmung dessen, eben schlechtes Gewissen, Mensch, jetzt gehen wir. Und ja, auch die anderen Menschen, die Freunde und alle Verwandte. Und da aber klar für sich zu bringen, was ist für mein Leben, für mich wichtig und wie schaue ich in 5 oder in 10 Jahren auf diesen Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt entscheide, ich bin zu Liebe anderer Menschen geblieben und habe nicht das gemacht, was ich in mir spüre. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und da braucht es unendliche Gespräche, ne? Viele Gespräche.
Also es hat sich im Prinzip, du hast etliche Punkte genannt, etliche Beispiele für Punkte, die in jeder großen Veränderung, sage ich immer, in jeder mit dem Umbruch eigentlich wirklich relevant sind, nämlich dieses zum einen diese Zweifel an der eigenen Energie, diese auch so ein bisschen die Scheu vor dem Aufwand und ob man das eigentlich überhaupt sich selber zumuten kann, ob man das denn eigentlich schafft oder wenn man schon etwas älter ist, ob man das denn eigentlich alles noch schafft. Dann eben auch der zweite Punkt, den ich mir rausgeschrieben habe, ist dieses alte Netz, was man loslässt. Ich spreche im Zusammenhang mit beruflicher Veränderung immer vom ersten Kreis, dieser alte Kreis, der einen ja oft auch zurückhält, weil der einen nicht versteht. Und der neue Kreis ist halt noch nicht da. Man hat noch nicht so das neue Umfeld, das einen dann stützt, was halt auch dann relevant ist, sich das aufzubauen. Und dann auch, dass man verschiedene Dinge einfach loslassen muss, darf, ja, damit fürs Neue überhaupt Platz wird und damit das Neue überhaupt eine Chance bekommt. Ja, super schöne Geschichte. Wie war es denn dann, als ihr dort wart in Australien? Also war es dann direkt so, wie ihr es euch erträumt habt? War es wie im Schlaraffenland sozusagen. Endlich, der Traum hat sich erfüllt. Oder wie war es denn dann tatsächlich?
Nur Schokoladeneis und Sonne. Der Traum. Nein, nein, nein. Also genauso wie der Sprung in die Selbstständigkeit. Ich meine, der Traum von der Selbstständigkeit oder die Idee von der Selbstständigkeit, der Traum der Auswanderung, die Idee von der Auswanderung, das ist ja das eine. Dann darf man aufwachen und die Ärmel hochkrempeln.
Ja.
Also, all das, was man normalerweise macht, wenn man umzieht, in Deutschland, ummelden, Wohnung finden oder Haus finden, schauen, wie kriege ich ein Auto, wie kann ich einen Führerschein hier bekommen, etc. Natürlich, Vorbereitung ist da Key, ist da der Schlüssel dazu. Aber dann bist du da und dann musst du es machen. Und dann ist einmal das Klima ein anderes. Wir sind ja im Oktober nach Cairns gekommen. Cairns ist in den Tropen. Ende Oktober heißt, die Regenzeit beginnt. Das heißt, eine Luftfeuchtigkeit von 100% bei 38 Grad. Da kannst du dich in die Sauna setzen. Das ist in etwa identisch. Und dann hast du da mit deinem Anzüglein, läufst du da zur Bank und machst dein Konto. Da öffnest du dein Konto, gehst zum Tax-Steuerbüro, gehst dahin, gehst dorthin. Also, das ist total anstrengend gewesen. Komplett anstrengend. Und auch da gut, dass wir eben die zwei Freunde hier schon hatten, die uns da auch ein Stück unterstützt haben. Denn sonst wäre es noch anstrengender gewesen. Und ich weiß nicht, das Stichwort Kultur ist vielleicht einigen ein Begriff, die hier auch zuhören. Also, wenn man in eine fremde Kultur kommt, und ich mache da echt auch Vergleich zu Angestelltenkultur, selbstständig Kultur, aber auch wenn die Veränderung nur in Anführungsstrichen von einem Arbeitgeber einer Branche in eine andere Branche geht, da herrscht eine andere Kultur. Und wenn man von außen in die Kultur kommt, die noch nicht kennt, dann ist man erstmal, hat man erstmal das Erleben des Fremden in der Kultur, die man noch nicht kennt. Und am Anfang ist das natürlich aufregend und schön, alles ist neu. Wenn man die Energie hat, ist die Anstrengung auch alles machbar. Aber irgendwann kommt ja dann auch wenn du beabsichtigst, hier zu bleiben oder selbstständig zu bleiben, kommt dann auch der Punkt, wo du denkst, Mensch, muss das denn immer so sein? Das ist ja alles ganz anders, als ich es kenne. Und dann fängst du an einem gewissen Punkt, oder wir haben angefangen, an einem gewissen Punkt zu vergleichen und zu denken, na ja, also so gut ist es ja doch nicht. Angestellt ist vielleicht doch besser oder Deutschland ist vielleicht doch besser. Vielleicht sollte ich, dann kommen die Selbstzweifel und die Zweifel an dem, was du gemacht hast. Und das ist der ganze Prozess des Kulturschocks. Man könnte ihn fast vergleichen mit dem Prozess der Veränderungskurve, die man durchläuft, wenn man eben Veränderungen durchläuft. Und da durchzugehen und nicht in die Ablehnung zu gehen, nicht in die Kränkung zu gehen, also das sind psychologische Begriffe, aber kann jeder, glaube ich,
Ja,
nachvollziehen,
absolut.
sondern offen zu bleiben, in der Selbstreflexion zu bleiben und darüber zu gehen, das ist eine Herausforderung. Und da hat sicherlich geholfen, dass ich das wirklich schon lange kenne, diesen Prozess und ja auch schon lange begleite, weil ich angefangen habe, beim Deutschen Entwicklungsdienst Ende der 90er Jahre zu arbeiten, Deutscher Entwicklungsdienst nach dem Studium. Da hatte ich die Auswahlverfahren für Entwicklungshelferinnen, Entwicklungshelfer durchgeführt, die Assessment Center durchgeführt mit im psychologischen Dienst. Und die Entwicklungshelferinnen, Entwicklungshelfer, die sind ja in 42 Nationen der Welt gegangen. Und da ist immer der Kulturschock ein großes Thema gewesen. Und ich bin ja 4 Jahre um die Welt gereist. Also ich kenne das ja als Reisender. Als Auswanderer ist das komplett anders, weil dann willst du da bleiben. Aber das ist tatsächlich diese Veränderungskurve, Kulturschockkurve zu kennen, ist sehr hilfreich.
Und dann, Hans-Georg, mich erinnert es auch an nochmal ein anderes Thema, dieses Thema von, ja, der Unterscheidung, wenn man die so machen kann. Ich mache sie gern so und folge da dem William Bridges, Change und Transition. Also ich habe es ja schon gemerkt, und übrigens witzigerweise in seinem Buch hat er das als ein Beispiel gebracht, ein Umzug. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe dieses Umzugsbeispiel ab und zu verwendet in der Beratung meiner Kunden. Und ich konnte es kognitiv nachvollziehen, aber ich konnte es 0,0 nachempfinden. Und ich bin ja nur nach Belgien umgezogen, ja? Und ich kannte auch dieses Land vorher und ich kannte die Sprache und so weiter und so fort. Und trotzdem war das echt normal eine richtige innere Umstellung, die da vonstatten gehen musste, um hier anzukommen, sagt man ja auch, ne? Ich bin noch nicht angekommen. Ja? Also das heißt, das eine ist ja das alles organisieren, wie du schon gesagt hast, der ganze Umzug, bis dass man da eine Wohnung hat, dass man sein Zeug rüber fährt oder verschifft in eurem Fall, und so weiter und so fort. Dann auch noch der ganze Aufwand vor Ort. Okay, das hält einen aber auch busy, und Business lenkt ja auch so ein bisschen ab von dem, was man so spürt, von den Emotionen. Und dann aber die Realisation, ja, hey, aber damit ist es zwar augenscheinlich und nach außen jetzt getan und abgehakt, aber in mir drin ist es überhaupt noch kein bisschen abgehakt? Allein so Banalitäten, wie dass du plötzlich realisierst. Ich nehme mal wieder mein Beispiel, und das ist etwas, was ich wusste. Also wir haben dieses Haus gesehen, haben uns schockverliebt, fanden das super, Wahnsinnsgarten und so weiter, und gesagt, das machen wir, das mieten wir, da ziehen wir jetzt einfach hin. Das war so eher eine ganz spontane Aktion, muss man sagen. Drei Monate später sind wir tatsächlich dann schon hier gewesen, von München kommend. Aber wir haben das bewusst gewählt. Wir wollten einen Garten haben. Wir wollten eher in so ein Villengebiet, nicht mitten in die Stadt. Wir wollten diese Ruhe. Und trotzdem, wie ich hier war, und wenn ich vor die Haustür trete, dann begegne ich nicht zwangsweise jedes Mal auch nur einer Person. Und wo ich vorher vor die Haustür getreten bin, sind Tausende von Menschen gefühlt vorbeigelaufen, weil wir in München mitten in Schwabing gewohnt haben. Egal in welche Richtung wir gelaufen sind, wir sind direkt in die nächste Kneipe reingestolpert. Nicht, dass ich das unbedingt brauche, aber es ist ein Unterschied, wenn du erst aufs Fahrrad steigen musst, um dein Gemüse kaufen zu gehen, oder ob du sagst, ah, ich bin mal kurz weg, geh mal schnell zum Gemüslädle beim Türken an der Ecke. Das ist ein anderes soziales Umfeld, und ich war wirklich erstaunt und kann es jetzt eben mit dieser eigenen Erfahrung im Hintergrund viel, viel deutlicher auch sagen und erzählen und erklären, dass das ein innerer Umbruch ist. Das ist eine Änderung auch in der Identität, ja. Und das finde, glaube ich, auch je weiter man weggeht, auch aus der eigenen Kultur, desto massiver ist es auch. Kannst du das bestätigen?
Würde ich genauso bestätigen. Nachdem die ganzen organisatorischen Sachen erledigt sind, die ja eben, wie du sagst, beschäftigt halten, ablenken, kommt nicht selten so das innere Gefühl, ja und jetzt? Und dann nimmst du erstmal so richtig wahr, was alles anders ist, was ja im Ausland, Belgien oder Australien, oder immer wieder auch auf die Selbstständigkeit zu kommen. Es gibt einfach sehr viele Dinge in dieser anderen Kultur, die anders sind. Und wo man sich eben als Fremder erstmal fühlt oder was sich fremd anfühlt. Und das ist eine Transition. Das ist tatsächlich, wenn man das will, und das stellt man tatsächlich auch dabei fest, wenn man es macht. Also man kann ja zu Hause sitzen und noch so lange drüber nachdenken, Mensch, soll ich nicht, soll ich nicht. Und alles, also Masterpläne aufstellen. Ich bin ein Freund von Masterplan. Man braucht eine hohe Planungsfähigkeit, wenn etwas erfolgreich sein soll. Aber Dinge zu zerdenken, ohne die ersten Schritte zu gehen, das ist schwierig. Das ist schwierig, dann etwas umzusetzen.
Weil du eben nicht, du hast halt nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Du merkst es wirklich erst, wenn du es erlebst, was es mit dir macht, was da eigentlich passiert. Und jetzt ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt so einen Umzug macht. Deshalb umso besser. Und noch ist es nicht die absolute Realität gewesen, aber ihr wart zumindest schon mal 3 Monate dort für eine gewisse Zeit und habt geguckt, wie ist denn so das Daily Life, wenn ich nicht nur so kurz mal im Urlaub vorbeigucke, ja. Und noch ist es nachher ein anderes Gefühl. Aber ich sage, ich nenne das in meiner Beratung Prototyping, also auch wenn es um neue Jobs geht, wirklich, wir müssen da mehr Fleisch an Knochen bringen als die pure oder eine Selbstständigkeit, mehr Fleisch und mehr, es muss konkreter werden, es muss realer werden für die jeweilige Person als nur das, was der Verstand sich denken kann, weil der kann ja natürlich nur das verwerten, was er schon kennt. Und wir kennen halt nicht die ganze Wahrheit. Wie sollen wir was kennen? Also dann bleiben wir immer im Alten verhaftet, weil wir neue Dinge einfach nicht kennenlernen. Deshalb, wir müssen erste Schritte gehen, ja, um da Erfahrungen zu sammeln. Also es ist wirklich was ich auch selber sehr am eigenen Leib sehr stark erfahren habe, damals, wie ich ausgestiegen bin und dann angefangen habe, die ersten Schritte in der Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe ganz viel ausprobiert. Damals nicht, weil ich wusste, dass das so geht, sondern das war mehr, weiß ich auch nicht, zum einen aus der Not raus, zum anderen vielleicht auch ein Stück weit intuitiv. Ich weiß es nicht, aber ich habe wirklich viel ausprobiert und da ist mir dann eigentlich echt so ein richtiges Licht aufgegangen, weil ich gemerkt habe, ja, jetzt merke ich, das klingt, finde ich, für so einen vernunftgesteuerten, zielorientierten Menschen, was wir ja in der Regel sind, klingt es so wie Zeitverschwendung, so ziellos in der Gegend rumirren, das probieren, jedes probieren und dann doch nichts von dem machen und so weiter. Aber aus meiner heutigen Sicht ist es, wenn wir was ganz Neues machen wollen, der einzige Weg, wie wir es wirklich das Richtige finden können. Also die Kombination zwischen dem Probieren und dem Denken. Ja.
Ja, genau. Also dem Tun eine Richtung geben, in dem schon
Richtig.
klar ist,
Ja.
okay, ich habe so etwas wie ein Zielkorridor, nenne ich das gerne.
Ja.
Punktziele gibt es nicht, wenn man sich selbstständig macht oder auswandert,
Ja.
sondern Ziele-Korridor. Und ich habe auch sowas wie einen Plan und ich weiß, dass das Leben
Genau.
passiert, während wir Pläne machen, ne? Also, ich habe aber einen Plan, weil daran kann man sich gut festhalten. Und dann aber wirklich diesen Weg der kleinen Schritte zu gehen und beim Laufen festzustellen, oh Mist, bin auf die Schnauze gefallen, ich muss es anders probieren. Weil so klappt es nicht. Oder
Genau.
wow, das klappt super, aber macht mir keinen Spaß. Ich muss es ein bisschen anders gestalten. Und dann irgendwann eben auch zu merken, okay, das klappt und das macht mir Spaß und das ist es genau.
Genau. Die Richtung wird immer klarer dann. Ja. Der Weg entsteht im Gehen. Das Sprichwörtliche ja, stimmt wirklich, wirklich. Und ich denke immer, ja, das ist wie wenn man im Wald steht und man kommt an eine Weggabelung und denkt sich, ja, jetzt rechts oder links. Und es bringt ja gar nichts, wenn du stehen bleibst. Wenn du die Richtung wählst, dann wirst du einfach nach der nächsten Wegbiegung oder auf der nächsten Lichtung oder so wieder was Neues sehen, was Neues entdecken, weil sich ja, indem du deine Ausgangssituation veränderst, immer logischerweise die Perspektive verändern wird. Und das ist halt, finde ich, da so relevant, dass die Perspektive sich ändert. Ja.
Ja, ganz genau. Und das ist übrigens eine Mentalität der Australier. Schon immer gewesen, musste sein, ist ein Einwanderungsland. Und das ist etwas, was ich unwahrscheinlich liebe, diese Flexibilität im Denken und Tun. Also man läuft los und wenn es nicht funktioniert, dann macht man was anderes. Aber hat so etwas wie einen Plan, wo man generell hinkommen will. Also so etwas wie eine Vorstellung, von dem, was einem gut tut, was man machen will. Aber ob man jetzt A oder B oder C macht, man macht das, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, lässt man es los. Und das schätze ich ganz, ganz sehr, sehr arg.
Ja, das klingt Das klingt wirklich sehr positiv. Vielleicht muss ich auch auswandern.
Ja, du bist ja quasi in Belgien. Wie ist denn da
Ja.
die Mentalität, wenn ich kurz fragen
Ja, die
darf?
Mentalität ist sehr ähnlich unserer Deutschen, muss man sagen. Ja. Also jetzt nicht etwa wie die Holländische, die ja noch mal ein Stück weit lockerer sind. Nee, also die Belgier sind uns schon sehr ähnlich. Ja, nochmal auf deinen Hintergrund als Psychologe und auf deine Erfahrung und auf dein zweites Standbein der Autorenschaft. Du hast vor, habe ich gesehen, ich glaube vor 7 Jahren schon mal ein Buch über berufliche Neuorientierung Ü50 geschrieben. Ja? Und das ist ja so mein Thema. Neuorientierung in der Lebensmitte. Ich bin festgefahren. Das war bisher eigentlich alles ganz gut. Deshalb ist es auch so schwer, das loszulassen. Aber ich merke, es geht nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, bis zur Rente zu machen und so weiter. Und jetzt kommt da hinzu, trotz des Fachkräftemangels, wir haben halt auch mittlerweile, dass die älteren Jahrgänge halt immer mehr werden von der schieren Menge her. Und das wird es ja immer noch. Beziehungsweise auch seit ein paar Jahren halt auch stark im Fokus dieses Thema Altersdiskriminierung haben. Und ich höre es auch von meinen Kunden, Kundinnen immer wieder, weil ich auch Leute habe, die es versuchen, in eine Anstellung zu kommen, wiederzukommen, oder dass es einfach sehr, sehr schwierig ist. Hat sich in den letzten 7 Jahren, das ist jetzt noch nicht so lang, aber trotzdem, wir erleben ja Zeiten des sehr schnellen Wandels. Wo du dieses Buch geschrieben hast, hat sich da was Wesentliches verändert, ohne dass deshalb die Inhalte des Buches, das ist ja, glaube ich, eine Anleitung, wenn ich es richtig weiß, um eben einen neuen Job zu finden, mehr oder weniger. Stimmt das?
Um letztendlich eine Veränderung, die gezwungen oder freiwillig ist, erfolgreich durchzuführen. Das kann eben sein von einer Anstellung in die nächste oder aber eben auch, wobei da der Fokus nicht drauf ist, eine Selbstständigkeit zu wagen.
Ja, also nochmal die Frage zusammengefasst. Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Hat sich was verändert aus deiner Sicht?
Also erstaunlicherweise oder bemerkenswerterweise relativ wenig in meiner Beobachtung und Erfahrung von beiden Seiten des Schreibtisches. Ich berate ja eben auch Firmen. Ich rede mir manchmal den Mund fusselig, dass man doch auch Vorurteile mal loslassen darf bei den Arbeitgebern. Es gibt nach wie vor, du hast angesprochen, die Vorurteile, die Bedenken von Arbeitgebern gegenüber Bewerbern, ja selbst Mitarbeitern, 50 plus. Und wir kennen die alle. Zu alt, zu teuer, nicht mehr flexibel, kann nicht mehr lernen, will nicht mehr lernen, der ist nicht tolerant gegenüber Diversität etc. So, ich meine, jetzt wissen wir alle, dass in Vorurteilen und Klischees auch irgendwo Statistiken stecken, aber eben, dass das doch noch so in den Köpfen ist, das verwundert mich, gerade bei dem Arbeitsmarkt, also Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite, was ich auch immer wieder feststelle, wie schwer es uns 50 plus Menschen fällt, liebgewonnenes oder vielleicht auch lieb, nicht mehr so lieb, Habendes, aber eben den Komfort hat man ja gerne, wenn auch vielleicht den
Gewohnt.
Preis dafür nicht, das loszulassen, also diesen Transition Mindset auch wirklich zu entwickeln, dieses Loslassen. Und das ist auch ziemlich persistent. Was sich auf jeden Fall verändert hat, und da sind wir bei der disruptiven Entwicklung oder dem disruptiven Wandel in der Welt. Ich habe es vor 7 Jahren gesagt, vor 7 Jahren, als ich 50 wurde, habe ich gesagt, die Chancen sind noch nie so gut wie heute. Leute, wagt es. Also Mut, Mut zum
Stimmt, das habe ich
Abenteuer,
vor 10 Jahren
in
auch gesagt,
Anführungsstrichen.
wie ich mich, ja.
Und heute sage ich das genauso, weil die Chancen sind noch nie so gut wie heute. Trotz oder gerade wegen dieser unwahrscheinlich disruptiven Weltwirtschaft. Und diesen ganzen Punkten, die du angesprochen hast, die Chancen sind noch nie so gut wie heute. Wenn da eine Idee ist oder eine Anfangsidee für eine Selbstständigkeit oder für eine Veränderung,
Ja.
dann, was wir alles besprochen haben, da diesen Weg der kleinen Schritte zu gehen mit einem gewissen Plan oder zumindest ein paar Sicherungsankern, was Finanzen, Gesundheit, Sozialverantwortung anbelangt, damit eben so die eigene Risikobereitschaft auch hinterherkommt. Da wirklich Schritt für Schritt etwas zu wagen, es gibt keine bessere Zeit als heute. Letztendlich sage ich das in 10 Jahren wahrscheinlich genauso mit 67. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt.
Ja, ich nehme es auch an, weil ich gehe auch sehr schwer davon aus, dass wir weiter uns entwickeln werden. Und deshalb wird wahrscheinlich morgen immer mindestens werden genauso viele Möglichkeiten da sein und genauso viele Optionen, wenn nicht mehr, als gestern. Und das wird wahrscheinlich genau in 10 Jahren auch so sein. Und dann ist eigentlich eher die Aufforderung, glaube ich, mach's halt jetzt und warte jetzt nicht noch 10 Jahre zu, sondern mach's jetzt, weil jetzt ist es schon für jetzt am besten, ja. Besser als noch vorgestern oder wie auch immer. Es wird immer besser, glaube ich auch. Es wird immer, zumindest wird es immer Möglichkeiten geben, das sehe ich auch so. Ja,
Auf
aber
jeden
was vielleicht
Fall.
noch abschließend, was gehört denn dann dazu? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ja Leute zuhören, die jetzt vielleicht denken, die gerade so ein bisschen in ihrem Jobfrust oder auch Jobsuche elend drin hängen und sagen, ja, die haben gut reden, die zwei da. Bei mir sieht es halt gerade zappenduster aus. Ich suche halt jetzt schon seit Monaten einen Job und ich höre ja manchmal, dass die Leute wirklich hunderte von Bewerbungen verschicken. Wie sie das machen und ob das dann der richtige Weg ist, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber sie haben halt diese Erfahrung und sind dementsprechend, und das kann man ja auch absolut nachvollziehen, nicht nur frustriert, sondern auch sehr hoffnungslos. Und auch das wissen wir, solche Erfahrungen und so eine Hoffnungslosigkeit, das wirkt sich sehr stark auf den Selbstwert aus. Das wirkt sich dann auch wieder auf die Erfolgswahrscheinlichkeit aus und so weiter. Was kannst du als Psychologe, sag ich jetzt mal, was kannst du an der Stelle raten, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ihr sagt, dass die Chancen waren nie größer, es war eigentlich nie besser. Ich erfahre aber gerade eigentlich genau das Gegenteil.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es gehört sicherlich eine gewisse Durchhaltefähigkeit dazu, erfolgreich zu sein. Das ist schon mal wichtig, die Durchhaltefähigkeit, aber eben auch vor der Durchhaltefähigkeit eine gute, wirklich gute Strategie. Und wenn es jetzt ums Bewerben geht, dann ist vielleicht die Kurzfassung der Strategie, lerne die andere Seite zu verstehen. Also wir bewerben uns ja dann bei einem Arbeitgeber, da sitzen Menschen und diese Menschen ticken psychologisch letztendlich. Und wenn wir als Bewerber 50 plus wissen, welche Bedenken die haben, welche Vorurteile die haben und darauf entsprechend proaktiv eingehen können, dann haben wir schon mal bessere Chancen. Vor der Strategie kommt aber die realistische Selbst- und Markteinschätzung. Weil eben, und da kommt dann auch die Psychologie des Loslassens. Wenn wir Führungskraft waren, wir sind jetzt 56 vielleicht, wir waren Führungskraft, Abteilungsleiter, wurden geschasst. Also, und dann kommt es immer darauf an, gehen wir freiwillig, wollen wir freiwillig gehen oder gezwungenermaßen. Sagen wir mal, wir wurden geschasst, sage ich jetzt mal so, also fliegen raus und sind erstmal gekränkt. Man braucht mich nicht mehr. Und die verstehen gar nicht, was ich alles kann. Die erste Aufgabe ist, diese Kränkung, diese Trennung zu verarbeiten. Die zweite Aufgabe ist, realistisch, gut in der Selbst- und Marktreflexion realistische Ziele zu setzen. Weil nur weil wir das mal hatten, was wir hatten, heißt es nicht, dass wir das wieder bekommen, was wir hatten. Und da rede ich jetzt nicht mal nur von Geld oder von Ort des Arbeitgebers oder von Position oder von Eckbüro mit drei Fenstern oder von Firmenwagen. Also da wirklich realistisch zu schauen. Und dann natürlich auch ganz klar sich seines Wertes bewusst sein. Weil als 50 plus können wir ja so viel. Und
Absolut.
es gibt ja so viele Dinge, die, und das ist eben dieses Ping-Pong-Spiel, gekränkt durch eine gezwungene Trennung, gehen wir in die Überschätzung, die wissen gar nicht, was ich kann. Dann gehen wir, wenn es nach 3, 4, 5 Monaten nicht klappt, in die Selbstunterschätzung. Oh, ich kann gar nichts, keiner will mich. Und dann pendeln wir da hin und her und kriegen das nicht mehr kommuniziert, was wir eigentlich können. Und da eben ganz klare Potenzialanalyse zu machen, was bringe ich denn mit
Genau.
in meinen vielen, vielen Jahren? Und was kann ich denn dem Arbeitgeber bieten?
Richtig.
Und was von dem, was ich bieten kann, braucht er?
Genau.
Und dann kommt die dritte Frage, wie kann ich das, was er braucht und was ich bieten kann, so kommunizieren, dass er mich auch einstellt?
Genau.
Und wenn wir diesen Weg gehen, das ist der Masterplan, den ich im Buch beschreibe, dann finden wir auch einen Job und dauert wahrscheinlich länger, als wenn wir 30 sind und irgendwie Informatik studiert haben. Aber wir finden dann auch einen Job. Das wird klappen, wenn wir diese Veränderungsbereitschaft mitbringen.
Ja, das ist der Masterplan, den ich auch verwende. Das ist ja der einzig logische. Also, und was du als ersten Schritt genannt hast, ist, oder eigentlich die Grundvoraussetzung, fast der nullte Schritt, ist diese Verarbeitung von dieser Kränkung. Weil viele stürzen sich dann voller Aktionismus und aus lauter Panik direkt in die Stellensuche, was dann heißt, sie verschicken ja mehr oder weniger planlos Bewerbungen, Hauptsache viel und Hauptsache das Gewissen beruhigt und die Angst im Zaum gehalten, die Existenzangst. Und das führt halt leider zu gar nichts. Im Gegenteil, jedenfalls erlebe ich das, das verschlimmert die persönliche Situation, weil man natürlich dann entsprechend auch kein oder negatives Feedback kriegt. Was natürlich dann auch wieder auf den Selbstwert und auf die Selbstzweifel sich auswirkt. Deshalb muss man da wirklich, glaube ich, erstmal darf man sich um sich kümmern und das erstmal verarbeiten. Ja, bevor man dann, damit man auch die Energie hat und die richtige Position, die richtige Einstellung, das richtige Mindset wieder haben kann, wieder neu anzugreifen sozusagen. Und dann sage ich auch manchmal gern
Genau.
vielleicht noch als Ergänzung, weil du sagtest, ja, wissen, was du kannst, also Potenzialanalyse und dann auch gucken, wo passt denn das hin, heißt für mich sowas einfach wie, genau wie wenn ich Leute berate, in die Selbstständigkeit zu gehen, sagen, dein Angebot muss eine Problemlösung für eine bestimmte Zielgruppe sein, so musst auch du als Angestellter oder als Bewerber die Problemlösung für ein bestimmtes Problem in einer bestimmten Firma, in einer bestimmten Branche sein. Und darauf kommt es an. Wo bist du der Problemlöser, die Problemlöserin und wofür? Ja. Und dann, wenn
Gerne.
man das glaubhaft rüberbringen kann, dann denke ich, und das muss aus meiner Sicht das Ziel sein, dann wird das Alter einfach sekundär. Weil wenn ich jemanden vor mir habe, wo ich weiß, ich habe echt ein dringendes Problem. Wir müssen die Kuh endlich vom Eis bringen. Und da ist einer, der kann es lösen, der hat es schon dreimal gemacht. Oder aus irgendeinem anderen Grund kann ich dem das glauben, bringt er das glaubwürdig rüber. Entschuldigung, aber da ist mir doch scheißegal, ob der 50 ist oder 55 oder 60. Weil was nach dem Problem kommt, wenn er das dann wirklich gelöst hat, das sehen wir dann. Hauptsache, er hilft mir jetzt in der jetzigen Situation. Und dann wird das Alter meiner Ansicht nach zweitrangig. Ja, so sehe ich es jedenfalls.
Unterschreibe ich aus der Erfahrung, aus meinen Beratungen, unterschreibe ich komplett. Dann ist es egal, ob da eine 58 steht oder eine 55 oder jünger oder älter, sondern es ist die Kompetenz, ein Problem zu lösen, was der, bei dem ich mich bewerbe oder wenn ich selbstständig bin, der, der meine Dienstleistung, meine Produkte kauft, haben will.
Schön. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Wir wollen die Hörer und Hörerinnen und ZuschauerInnen nicht überstrapazieren. Wir haben Viele spannende Punkte angerissen. Wenn ihr den Hans-Georg Willmann googelt oder bei Amazon sucht, findet ihr all seine Bücher. Da gibt es auch das Neueste jetzt schon. Das kann man, glaube ich, vorbestellen. Ist noch nicht raus, gell?
Ja,
Das Letzte.
genau, habe ich gerade zu Ende geschrieben. Also Manuskript ist im Lektorat des MVG Verlag, Münchner Verlagsgruppe. Und das Buch wird erscheinen am 19.8. Thema, warum nicht einfach mal loslassen?
Richtig, das habe ich mir auch schon vorbestellt, weil das ist ein geniales Thema, warum nicht einfach mal loslassen. Und wirklich
Und
auch wieder wie Faust aufs Auge passend, denke ich, für diejenigen, die sich hier für unser Thema interessieren. Wer soll und kann sich denn sonst an dich wenden, wenn jemand in welcher Situation ist oder auch in einem Unternehmen ist, das in einer bestimmten Situation ist? Wann sollen sie sich an dich wenden? Wann ist das eine gute Idee? Für wen?
Ganz klar Menschen, die ich nenne jetzt mal beruflich als Wort davor, aber Menschen, die in Veränderungssituationen stecken, beruflichen Veränderungssituationen stecken und oder auch Herausforderungen, Krisen am Arbeitsplatz haben und sich da einen Sparringspartner wünschen, um vielleicht auch Ziele klarer zu sehen, klarer zu definieren und dann in die Umsetzung zu kommen. Das sind die Selbstzahlerkunden letztendlich, Businesskunden, wenn es um Personalauswahlthemen geht, aber eben auch Outplacement-Themen. Ich meine, wenn man sich einigt auf eine Trennung mit einem Mitarbeiter und möchte dem Mitarbeiter die Transition einfach machen, ich bin Outplacement-Spezialist seit langen Jahren und bin da im Einzelplacement gerne zur Verfügung.
Und Psychologe und kennt sich aus mit Veränderungen. Also bester Ansprechpartner. Neben mir natürlich, aber ich mache
Vielen
kein
Dank.
Outplacement. Ich mache kein Outplacement.
Ja.
Bei mir ist man besser aufgehoben, wenn man, ja, wenn man erstmal überhaupt nicht weiß, was man will. Nur, dass es so nicht weitergeht und dann vielleicht in die Selbstständigkeit gehen will. Wie finden denn die Leute dich? Wir schreiben natürlich alle relevanten, wesentlichen Links auch in die Shownotes, aber vielleicht magst du es einfach nur mal kurz sagen, deine Website und auch auf LinkedIn, so habe ich dich ja kennengelernt, ne? Verlinken wir dann.
Oh, genau.
Aber wie heißt deine Website?
Ja, also einfach auf die Website gehen, willmann.coach. Das war's schon.
Willmann.coach, sehr gut.
Willmann.coach. Genau. Auf LinkedIn gucken, was ich so poste. Oder einfach bei Google Hans-Georg Willmann eingeben. Dann kommen, glaube ich, einige Treffer und einige
Glaube
Bilder und einige Bücher.
ich auch. Das glaube ich
Ich
auch.
schreibe ja auch für die Zeitungen, also FAZ und Zeit und Spiegel, Spiegel-Coaching sehr, sehr häufig, wie du ja auch. Ne? Du hast ja deine Kolumne. So weit habe ich es noch nicht gebracht.
Das würdest du auch schaffen. Super.
Und da einfach eine E-Mail schreiben oder eine Message, Direktmessage auf LinkedIn und ja, unverbindlich mal ansprechen.
Ja, gut, kann ich nur dazu raten und möchte mich in dem Zug jetzt bedanken. War ein super interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Hans-Georg, dass du da warst. Auch ich habe nochmal neue Impulse bekommen und finde es immer wieder interessant, mich mit Leuten zu unterhalten, die sich schon lange auch in diesem, ja, in diesem Feld, in diesem Themenfeld tummeln, bewegen. Und noch viel spannender natürlich, wenn sie dann auch noch ausgewandert sind. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ganz, ganz gerne und herzlichen Dank dir, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht, Sabine.
Ja, und dann sagen wir auch noch Tschüss zu unseren Zuhörer. Innen, ich sage jetzt immer gendern und Zuschauer, falls ihr es auf YouTube seht, innen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Und wer weiß, vielleicht bist du bei der nächsten Episode-Folge auch wieder da. Und natürlich freuen wir uns auch über Likes und über positive Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.